Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, von dieser Stelle hier. Auch wenn ich heute gerne mit euch in den Reihen sitzen würde, freut es mich doch, euch auch mal aus dieser Position alle zu sehen und euch begrüßen zu dürfen und euch heute am Wort zu dienen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hatte es mal in einem Status in einem meiner WhatsApp-Kontakte gesehen. Was immer man auch von KI-generierten Bildern halten mag, aber es hat mich sehr nachdenklich gemacht, dieses Bild. Was es uns zeigt, wir sehen auf der linken Seite eine Masse an Menschen, die durch dieses große Tor gehen. Ich glaube an Gott. Auf der rechten Seite, einem schmaleren Weg, abgelöst von der Menge, nur zwei Personen, die diesen schmalen Weg gehen, mit der Überschrift, ich gehorche Gott. Ohne jetzt wirklich zu wissen, wohin die beiden Wege führen, welche Entscheidung würdest du treffen? Für welchen der beiden Wege würdest du dich entscheiden? Ich glaube an Gott wäre eine Möglichkeit zu sagen, ja, also ich glaube schon, dass es einen Gott gibt und manchmal bete ich auch zu Gott. Ich kenne Gott zwar nicht wirklich, ich lese auch nicht wirklich so in der Bibel, aber man hat schon viel gehört, die 10 Gebote und das Vaterunser kenne ich, aber eigentlich ist Gott in meinem Leben eher nur so eine Randfigur. Und dann gibt es diesen anderen Weg. Ich gehorche Gott. Ich gehorche Gott, weil ich weiß, dass Gottes Gedanken in seinem Wort, in der Bibel stehen. Und ich glaube diesen Worten, die in der Bibel stehen. Und deshalb möchte ich mich ganz intensiv mit der Bibel beschäftigen, weil ich weiß, dieses Wort hat die Kraft, um mein Leben zu verändern. Weil von mir aus schaffe ich es nicht, mich zu verändern. Welcher Weg ist wohl der richtige Weg? Jesus hat einmal, als er hier auf Erden war, auch von zwei Wegen gesprochen. Das wäre jetzt die Folie 2. Und in seiner Bergpredigt sagt er, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Jesus spricht hier auch von zwei Wegen. Einem breiten Weg, er ist sehr ansprechend und viele schlagen ihn ein. Doch unweigerlich führt dieser Weg in das Verderben. Und dann gibt es dort noch einen Weg, der schmal ist und irgendwie versteckt zu sein scheint. Und daher nur von wenigen erkannt wird. Doch gerade dieser Weg, er führt zum Leben. Setzen wir das einfach mal in Verbindung mit unserem Bild, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Die Masse mag natürlich durchaus einen Gottesglauben haben, aber die entscheidende Frage ist, wo zeigt sich dieser Glauben wirklich in deinem Leben? Wovon lässt du dich in deinen Entscheidungen leiten? Von deinen Wünschen oder von deinen Bedürfnissen? Oder sagst du, ja, ich glaube Gott, solange es bequem ist. Und wenn es herausfordernd wird in meinem Leben, dann forme ich mir Gott so zurecht, wie es mir passt. Dann nehme ich nur die Bibelstellen, die mich gerade ansprechen. Oder Du gehst sogar so weit und sagst, ich klammer die Bibel ganz aus meinem Leben aus, weil die Bibel ist nicht wirklich in, so wie heute die Menschen denken. Ich lasse mich lieber von dem Zeitgeist, von der gesellschaftlichen Norm leiten und von meinen eigenen Vorstellungen. Nur das Problem ist, wenn wir uns von unserem eigenen Herzen leiten lassen, dann können wir ganz schnell in die Irre gehen. Denn Gottes Wort sagt uns in Jeremia, das Mensch des Herzens ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Es gibt immer diese beiden Pole, wo zwischen wir hin und her schwanken, zwischen einerseits Stolz in uns und auf der anderen Seite Verzagtheit. Auf der einen Seite neigen wir dazu, uns selbst zu überschätzen. In unserem Herzen sind Bedürfnisse wie Gier oder Unzufriedenheit, die sich breit macht. Eifersucht bis hin zu Kleinmut und auch Zweifel, Resignation. Und das macht uns kaputt. Das zerstört unsere Beziehungen und endet schließlich im Ruin. Und dann gibt es den schmalen Weg, den nur wenige finden. Der schmale Weg ist Jesus. Wie Bernie schon zitiert hatte aus Johannes 14. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er führt zurück zu dem, wozu wir Menschen eigentlich geschaffen wurden, nämlich um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Denn von Gott kommen wir. Für ihn wollen wir leben und bei ihm wollen wir einmal sein, wenn wir sterben. Dieser Weg schenkt uns wirklich Frieden und Ruhe. Der Frage, der wir heute nachgehen wollen, lautet also, welche Bedeutung hat der schmale Weg für mein Leben? Entschuldigt einmal, ich muss einen Schluck trinken. Welche Bedeutung hat der schmale Weg für mein Leben? Das heißt, ganz konkret, wie prägt der schmale Weg mein persönliches Leben im Alltag? Und die Bibel ist ein so lebendiges Wort mit vielen anschaulichen Bildern und Geschichten, Begebenheiten von Menschen, die mit Gott gelebt haben. Und deswegen möchte ich es heute nicht ganz theoretisch halten. Ich habe auch gelesen, dass heute die Kinderstunde nicht stattfindet. Und so haben wir heute hier eine ganz, ganz große Sonntagsschule mit großen und kleinen Kindern, die zusammen eins dieser interessanten Geschichte aus der Bibel betrachten wollen. Das ist die Geschichte von Daniel und seinen drei Freunden, die auch einmal in eine Situation kamen, in der sie eben nicht mit der Masse, mit den anderen einfach mitgegangen sind, sondern Gott mehr gehorcht haben als den Menschen, um das mit den Worten Jesu zu sagen, die den schmalen Weg gegangen sind. Doch ich fange einfach mal von vorne an. Damals lebten die Menschen im Lande Juda eigentlich unter Gottes Schutz. Es ging ihnen gut, doch über viele Jahre hörten sie nicht mehr auf Gottes Stimme. Sie nahmen es mit seinen Geboten nicht ernst und es ging sogar so weit, dass sie immer mehr anfingen, fremde Götter zu verehren, fremde Götter anzubeten. Immer wieder schickte Gott Propheten zu ihnen, die ihnen sagten und sie warnten, kehrt um, fangt wieder an, auf Gottes Stimme zu hören. Aber die meisten Menschen wollten nicht hören. Und so lesen wir in Daniel 1 die ersten Verse. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig wären, seien im Palast des Königs zu dienen, und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Das heißt, ein fremder König, Nebukadnezar, der Herrscher von Babylon, in der damaligen Welt, eines der stärksten Reiche, und die babylonische Armee war beeindruckend und gefürchtet. Sie haben Jerusalem, die Hauptstadt Judas, belagert und sie haben sie schließlich eingenommen, erobert. Viele Menschen wurden gefangen genommen und weit weg nach Babylon gebracht. Ein Land, in dem tiefster Götzendienst herrschte. Und unter diesen Gefangenen waren vier junge Menschen, sage ich mal so, Daniel und seine drei Freunde, Hanania, Misael und Asaja. Die meisten Bibelwissenschaftler gehen davon aus, dass diese Menschen etwa 14 bis 17 Jahre alt waren, Daniel und seine Freunde. Und ihr könnt euch vorstellen, ihr jungen Menschen, wie das für sie gewesen ist. Sie hatten sicherlich so einige Zukunftspläne für ihr Leben gehabt. Und jetzt werden sie verschleppt in ein fremdes Land mit ganz neuen Regeln, neuen vielen Göttern, einen König, der komplett alles bestimmen wollte in ihrem Leben. Und das fing damit an, als erste Maßnahme, dass ihre jüdischen Namen geändert wurden. Die Eltern haben ihren Kindern Namen gegeben wie Daniel, und die Bedeutung heißt hier, Gott ist Richter. Hanania hatte die Bedeutung, Gott ist Gnade. Misael, wer ist wie Gott? Asaja, Gott ist meine Hilfe. Und obwohl von den Eltern dieser vier jungen Männer nicht viel oder gar nichts in der Bibel steht, wissen wir doch, dass es den Eltern wichtig war, dass ihre Kinder in Verbindung mit Gott treten, dass sie in der Gottesfurcht aufwachsen. Und diese vier jungen Männer, die wussten, wer Gott war. Und sie wussten ganz genau, was Gott gefiel und was ihm nicht gefiel. Und das Traurige war, wie wir jetzt in Daniel 1, Vers 7 lesen, und der oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania, Schadrach, Misael, Mesach und Asaja, Abednego. Das heißt, Daniel bekommt den anderen Namen. Sein Name bedeutet Bel, der Gott Baal. Dann Hanania wird mit dem Sonnengott in Verbindung gebracht, Misael mit Venus, und Asaja kommt als Namen Knecht von Nego. Natürlich reichte das alles nicht aus, um sich in das neue Land zu integrieren. Wir lesen in Vers 4c, und man soll sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Das Ziel von Nebukadnezar war, dass diese jungen Menschen komplett ihre Identität verlieren sollten, vergessen sollten, was einmal gewesen ist. Das, was ihnen ihre Eltern beigebracht haben, ihre Heimat, ihr Glaube, ihre Werte, jeder Bezug, der irgendwie etwas mit Gott zu tun hatte, sollte ausgelöscht werden in ihrem Leben. Und selbst die tägliche Versorgung, da hatte Nebukadnezar auch die Kontrolle. Die Tafelkost des Königs und der Wein. Ich denke mal, dass es ganz besonders leckere Speisen waren. Doch das Verwerfliche daran war, dass diese Speisen oft in Verbindung mit den Götterpraktiken verwendet wurden und vorher den Göttern gebracht wurden, damit die Götter diese Speisen segnen sollte. Und damit wollte Daniel und seine Freunde nichts zu tun haben. Sie hatten von vornherein einen ganz festen Entschluss in ihrem Herzen gefasst. Und Daniel nahm sich vor, in seinem Herzen sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und deshalb haben sie eine ganz besondere Kost gewählt. Sie haben Wasser und Gemüse gewählt und es heißt weiter, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Hier in der Fremde, weit weg von ihren Eltern, von ihrer Heimat, stehen 4 junge Menschen in einer gottlosen Umgebung. Und alle Möglichkeiten stehen ihnen offen. Welch ein breiter Weg. Doch Daniel und seine Freunde entscheiden sich für den schmalen Weg. Und Gott segnet die Entscheidung ihres Herzens. Wir lesen im weiteren Verlauf in Vers 15. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Und weiter geht es dann in Vers 17. Und diesen 4 jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde niemand gefunden wie Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Gott bewachte diese jungen Menschen. Gott gab ihnen Gnade. Ohne Frage gab es sicherlich ganz viel an der babylonischen Elite-Universität, was ihrem Denken hätte schaden können. Viele Prinzipien des babylonischen Reiches standen ganz entgegen den Gedanken Gottes. Und trotzdem lesen wir, dass Gott ihnen Kenntnis und Verständnis gab in jeder Schrift und Weisheit. Sie waren mitten in einer Welt, die komplett anders dachte als sie und lebten darin. Und trotzdem ließen sie sich nicht von dieser Welt bestimmen. Sie ließen sich nicht von der Denkweise Babylons formen und verändern und gingen nicht einfach mit dem Strom der Masse mit, sondern sie blieben auf dem schmalen Weg. Auch heute versucht Satan damals, so wie auch damals in Babylon, besonders junge, begabte Menschen, die sich aufgemacht haben auf diesen schmalen Weg und diesen Weg gewählt haben für ihr Leben, in einen Sog des Unglaubens zu ziehen. Und er hat dazu ein ganz ausgeklügeltes System geschaffen. Anfänglich fängt es so damit an, dass man nicht mehr Gott in den Mittelpunkt des Lebens stellt. Ja, man glaubt an ihn, aber wie gesagt, er ist vielleicht dann nur eine Randfigur. Und letztlich kann es sogar so weit dazu kommen, dass man Gott ganz ausklammert. Warum ist das so? Ich denke, das Grundproblem liegt in uns Menschen selbst, dass wir von Natur aus dazu geneigt sind, unabhängig zu sein. Was ja auch eine sehr gute Eigenschaft ist. Wir streben alle im Laufe unserer Entwicklung nach zunehmend mehr Autonomie an. Aber problematisch ist es, wenn wir versuchen wollen, unabhängig von Gott zu leben. Und auf dieses Bedürfnis zielt Satan seine Pfeile. Immer wieder klingen die listigen Worte der Schlange in unseren Ohren, die damals Eva verführt hatte. Ihr werdet sein wie Gott. Na, wenn wir sein werden wie Gott, dann brauchen wir vielleicht auch gar keinen Gott. Dann können wir selbst bestimmen, was gut für uns ist und was wir brauchen. Durch die Medien, in der Schule und im Studium werden christliche Werte zunehmend lächerlich gemacht. Das, was unmoralisch ist, wird als normal dargestellt. Und dieses System lässt dich wirklich glauben, dass deine persönlichen Bedürfnisse, deine Wünsche und die Weisheit dieser Welt viel attraktiver ist als das, was Gott dir in seinem Wort schenken möchte. Alles zielt darauf ab, verwirkliche dich selbst. Deine Karriere ist wichtig, dein Image in der Gesellschaft ist wichtig. Das Vergnügen steht über allem anderen. Und das ist der Lebensinhalt, den der Mensch unserer Zeit verfolgt. Daraus schöpft er seine Kraft, seine Energie. Geht jetzt gerade nicht. Edward Dennett hat einmal gesagt und schrieb es schon vor Jahrzehnten, bitte Folie 13, wenn das geht. Die Nahrung der Welt, aus der ein Mensch, der von Gott entfernt ist, seine Kraft und seine Existenz zieht, ist immer zerstörerisch für das geistliche Leben des Christus. Und darauf zielt es Satan ab. Er möchte den Hunger nach Gott nehmen, das Interesse an Gottes Wort nehmen in unserem Leben, so dass unser geistliches Leben verkümmert und in Gefahr steht. Und Satan möchte uns beständig darum bringen, dass wir nicht Gott anbeten und ihm die Ehre geben, sondern andere Dinge in unserem Leben anbeten. Das ist der breite Weg. Er lässt den Menschen leer und führt schließlich ins Verderben. Manch einer von euch denkt jetzt vielleicht, dann ist es besser, man lernt gar nicht so viel und so hoch. Besser ist es vielleicht, wir ziehen uns ganz zurück und halten von dem Ganzen dieser Welt Abstand, denn die Gefahr ist einfach zu groß, dass wir vom schmalen Weg abkommen. Ja, die Gefahr besteht, das haben wir gesehen. Doch den schmalen Weg zu gehen bedeutet in dem Sinne, dass wir unser ganzes Denken unter die Kontrolle Gottes bringen, setzen. Dass wir in unserem Denken uns nicht von Gott entfernen. Und dass wir Jesus ganz persönlich bitten, Jesus, leite du mich in meinem Denken. Leite du mich in meinem Denken, auch während meiner Ausbildung, in der Schule, im Studium, an der Uni, weil wir lesen, und Gott gab. Er gab diesen vier jungen Menschen das Gelingen, dort in diesem gottlosen Babylon sich mit den Inhalten des babylonischen Reiches auseinanderzusetzen, sie zu verstehen und auch anzuwenden und darüber hinaus in einen so besonderen Dienst in die Regierung zu treten und dort an der Seite des Königs zu sein. Dieser Satz macht deutlich, dass Gott Begabungen schenkt. Und wir dürfen sie in aller Bescheidenheit annehmen und dürfen und sollen sie einsetzen in dieser Welt. Aus einer anderen Stelle der Propheten in Jeremia lesen wir, dass Jeremia schreibt, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch hab wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Jeremia war ein Zeitgenosse Daniels und er hat dieses Wort an die Gefangenen in Babylon gesendet. Sie sollten in der Gefangenschaft das Beste der Stadt suchen. Es ist niemals Gottes Wille, dass wir uns von dieser Welt so abkapseln, dass wir nichts mit den Menschen in unserer Umgebung zu tun haben. Gott hat einen jeden von uns genau mitten in diese Welt gesetzt und er möchte, dass wir unsere volle Verantwortung übernehmen und zum Wohl unserer Mitmenschen beitragen, für sie beten, ein Licht sind in der Umgebung. Denn wie können wir die Menschen in unserer Umgebung für Gott gewinnen, wenn wir sie gar nicht verstehen? Wenn wir gar nicht verstehen, welche Fragen sie bewegen und was sie wirklich brauchen. Gerade weil Daniel und seine Freunde die Mentalität und die babylonische Kultur der Menschen so gut kennengelernt haben, konnte Gott sie gebrauchen und etwas durch sie bewirken. Sie waren zehnfach überlegener als alle Wahrsager, Priester und Beschwörer. Und so dürfen wir auch wissen, dass Gott auch unseren Entschluss segnet, wenn wir wirklich uns entschließen, diesen schmalen Weg zu gehen und mit den Worten Daniels uns nicht verunreinigen wollen und nicht mit Dingen beschäftigen wollen, die uns weg von Gott ziehen und alles von unserer Seite tun, was hierfür in unserer Verantwortung liegt. Kurze Zeit nach ihrer besonderen Karriere am babylonischen Königshof hatte Nebukadnezar einen seltsamen Traum von einem großen Standbild. Die Statue zeigt hier in unterschiedlichen Materialien den Verlauf der Weltreiche, angefangen mit dem Kopf, der aus Gold war. Es deutete auf die Herrschaft von Nebukadnezar hin, weiter zum Bereich der Brust aus Silber. Nach dem babylonischen Reich kam nämlich das Medo-Persische Reich und der Bauch aus Bronze deutet das griechische Reich hin, das noch kommen sollte, zum Schluss die eisernen Füße oder die eisernen Beine, das römische Reich, was eigentlich aber alles an den Füßen mit einem Gemisch aus Eisen und Ton war und alles sehr brüchig stand. Und diese Statue wurde zerstört durch einen Stein, der ohne menschliches Zutun plötzlich vom Himmel kam und die gesamte Statue zertrümmert hatte. Daniel war der Einzige, der diesen Traum deuten konnte und es Nebukadnezar gesagt hatte, dass kein Reich bestehen bleiben würde und diese Reiche zerstört würden durch einen, der einmal vom Himmel kommen würde auf diese Erde, nämlich Jesus Christ, und der die Menschen von der Gefangenschaft ihrer Sünde befreien würde und ein ewiges Reich aufbauen würde. Das war die Kernbotschaft, die Gott Nebukadnezar vermitteln wollte. Nebukadnezar war sehr beeindruckt von Daniels Weisheit, aber er hat nicht wirklich verstanden, worauf es ankommt. Wir lesen, dass Nebukadnezar zu Daniel sagte, er antwortete und sprach: In Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Aber Daniel blieb am Hof des Königs. Hier trennen sich die Wege der vier Freunde. Daniel bleibt am Hof des Königs. Die drei anderen Freunde kriegen einen anderen Zuständigkeitsbereich. Aber ihr Glaube ist unabhängig. Er steht auf eigenen Füßen. Und das lesen wir jetzt in dem weiteren Verlauf der Geschichte. Unmittelbar nach dieser Laudatio, die Nebukadnezar an den großen Gott der Götter gebracht hatte, lesen wir in Daniel 3, 1 bis 2. Der König Nebukadnezar, nur zur Information nochmal, es ist direkt nach dem, was er vorher gesagt hatte, machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, etwa 30 Meter, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura in der Prophetenprovinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinz zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kamen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und als alle versammelt waren, kommt ein Herold, also jemand, der sicherlich eine ganz besonders laute Stimme gehabt haben muss. Und er verkündet Folgendes. Und der Herold rief laut aus: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Das hätte jetzt aber keiner erwartet, diese Wendung. Vermutlich hat sogar Nebukadnezar sich von diesem Bild der Statue in seinem Traum inspirieren lassen. Wir wissen es nicht. Stattdessen erlässt sich jetzt eine gewaltige Statue errichten. Und ihm war es nur zu wenig, einfach nur das Haupt aus Gold zu sein, er ließ das ganze Standbild aus Gold anfertigen. Es wurde eine gewaltige Einweihungszeremonie veranstaltet, mit viel Prunk, mit viel Aufwand. Alles, was damit zusammenhing, alle Völker und Menschen in den verschiedenen Sprachen kamen zusammen, um das Bild zu bewundern. Ja, eigentlich wurden sie dazu gezwungen, es zu bewundern. Alles, was Rang und Namen hatte, war anwesend. Ich kann euch nicht die einzelnen Dienstgrade nennen, die hier aufgeführt wurde, ihre Bedeutung. Es kommt noch in einem Vers noch einmal eine Wiederholung, das ersparen wir uns. Aber wir können schon annehmen, dass es nicht einfache Leute waren. Es waren hohe Beamte aus den Bereichen der Politik, des Militärs und der Verwaltung. Und all diese Personen mussten sich vor diesem Bild Nebukadnezars beugen. Er beanspruchte alle Ehre, alle Anerkennung für sich und seinen Götzen. Und dadurch zeigt sich sein wahrer Charakter. Er strebte nach Macht und er wollte, wie man heute so schön sagt, sich ein Denkmal setzen, unvergänglich sein und sich selbst verherrlichen. Wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Was für eine harte und grausame Hinrichtungsmethode. Und welche Entscheidungen treffen Daniel und seine Freunde? Sie bleiben Gott treu. Sie hören auf Gott, denn sie wussten, Gott hat gesagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und das war der Maßstab, nach dem sie ihr Leben ausgerichtet haben. Auch wenn die Masse um sie herum, vielleicht auch viele der Mitgefangenen, wir wissen es nicht, sich auch niedergeworfen haben. Unsere lieben Freunde, sie werden angeklagt und vor den König gebracht. Da kamen ein paar, die sagten uns, nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Schadrach, Mesech und Abednego. Diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Mesach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. In diesem Moment wird ihr Glaube auf eine harte Probe gestellt. Es wird sich herausstellen, ob sie mehr bereit sind, als nur zu sagen, ich glaube Gott. Und jetzt kommt dieser wunderbare Vers, diese wunderbaren Verse zu ihrer Aussage und dem, was sie dem König Nebukadnezar entgegnen. Sie sagten, siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren, das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Einerseits hatten sie keinen Zweifel daran. Ihr Glaube war fest und aktiv. Sie glaubten an die Allmacht Gottes. Er kann. Und andererseits ruhte ihr Glauben in einer Passivität und Gelassenheit in dem Willen Gottes. Er kann. Und wenn er es nicht tut, werden wir mit eigenen Worten den schmalen Weg nicht verlassen und so wie die Masse einen Götzen anbeten. Wir wissen, dass für viele Christen das Feuer der Verfolgung brennt auf dieser Welt. Sie stehen unter einem sehr großen Druck, weil sie sich zu Gott bekennen und weil sie den schmalen Weg gehen. Gott sei Dank gibt es für uns nicht diesen Feuerofen. Doch auch für uns gibt es Bedrohungen und Situationen, vielleicht auch in einem ganz anderen Ausmaß, die uns schon sehr zusetzen können und die manchmal unser Leben auch wie einen Feuerofen erscheinen lassen. Wie steht es da um unseren Glauben, um unseren Weg, wenn Gott es nicht tut? Die erste Frage hatten wir geklärt, welche Bedeutung hat der schmale Weg für mein Leben? Aber bleiben wir auf dem schmalen Weg, wenn er uns alles kostet? Wenn wir vielleicht von Menschen ausgegrenzt werden, weil sie sagen, wir wären engstirnig, sie verspotten uns. Was wäre eigentlich, wenn wir uns das ausmalen würden, wenn diese Gemeinde hier eines Tages geschlossen werden würde, weil es zu gefährlich wäre, wenn wir dazugehören würden? Wenn plötzlich von heute auf morgen unsere Glaubensfreiheit bedroht wäre? Wenn Krieg unser Land befällt? Ja, Gott ist allmächtig. Er kann unser Leben bewahren. Er kann Gelingen schenken in unserem Lernen, im Studium. Er kann uns die Gesundheit geben. Und wenn Gott es nicht tut, wenn wir vielleicht einen harten Job haben, der uns sehr zu schaffen macht, oder wenn wir vielleicht unsere Arbeit verlieren und es uns finanziell nicht so gut geht, wenn unsere Pläne ganz anders verlaufen, als wir uns das gedacht haben, wenn wir beten und scheinbar unsere Gebete gar nicht erhört werden, wenn Gott nicht antwortet oder wenn die erhoffte Genesung einfach ausbleibt und Schmerzen uns zusetzen und anstatt eine Verbesserung eine Verschlimmerung eintritt. Was ist, wenn du dich in diesem Feuer der Leiden befindest? Sind wir dann nicht geneigt zu fragen, mein Gott, was ist mit meinem Glauben falsch? Befinde ich mich überhaupt auf dem schmalen Weg? Oder strafst du mich vielleicht, weil ich gesündigt habe? Ich kann dir nur sagen, komm mit diesen Gedanken zu Jesus. Bringe diese Last zu ihm ans Kreuz. Denn Jesus hat gesagt, um auf den schmalen Weg zu kommen, müssen wir durch eine enge Pforte, eine Tür. Und wer ist diese Tür? Jesus ist die Tür. Jesus spricht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und wenn dich diese Gedanken plagen, dann komme damit zu Jesus und wisse, du kannst zu ihm kommen. Du kannst mit deinen Sünden zu Jesus kommen und glauben, dass er deine Schuld auf sich genommen hat. Er hat uns gerecht gemacht. Wir sind durch ihn vor Gott okay. Und das sage nicht ich, weil ich mir das so wünsche oder weil ich positiv denken möchte. Das sagt uns Gottes Wort und das trägt viel mehr als unsere Wünsche und das, was wir fühlen und denken. Gottes Wort sagt, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Wenn wir Jesus als die Tür sehen und durch ihn gehen, dann schenken wir genau dann in diesem Moment diesen Worten Glauben. Und wir setzen unser Vertrauen auf all das, was Jesus für uns getan hat. Er hat den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ist das nicht befreiend, das zu wissen und festzuhalten? Halte daran fest, denn wir neigen dazu, so oft Dinge zu vergessen. Halte es fest, wenn Satan dich verunsichern möchte, wenn er deine Vergangenheit hochholt, wenn er dir deine Schwächen vorhält und dir dein Leben zu einem Feuerofen der Anfechtung macht. Halte an den Zusagen Gottes fest. Du bist auf dem schmalen Weg, wenn du dein Vertrauen in jeder Lebenslage auf Christus setzt. Auch dann, wenn Gott vielleicht nicht so handelt, wie wir es erwarten. Wir lesen, wie es den drei Freunden weiter ergangen ist. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiss, König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Der vierte Mann im Feuerofen. Viele Bibelwissenschaftler deuten diesen vierten Mann als Jesus selbst. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist mit den drei im Feuerofen. Ist das nicht ein schönes Bild? Nebukadnezar ist total irritiert und erschrocken. Und in dem Moment gehen ihm die Augen auf. Er muss feststellen, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Das ist ganz außerhalb meines Machtbereiches. Er ruft den drei Männern zu. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte: Schadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer heraus. Jetzt erkennt Nebukadnezar wirklich, dass Gott der Höchste ist, und er preist den wahren Gott. Nebukadnezar begann und sagte: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten, als nur ihren Gott. Gott hat das Vertrauen und den Gehorsam der drei Freunde belohnt. Sie wurden bewahrt und blieben unversehrt. Ich komme zum Schluss. In unserem Leben hier auf Erden können uns oft schwere Zeiten begegnen. Wir alle können in einen Feuerofen des Leidens geraten, und vielleicht befindest du persönlich dich gerade auch aktuell in so einer Krise. Und viele Menschen zerbrechen einfach unter den Lasten des Lebens. Sie verlieren den Mut, sie verlieren die Hoffnung und haben keinen inneren Frieden. Ist das aber nicht das, wonach wir uns alle sehnen, nach diesem Halt, der über dieses endliche Leben hinausträgt? Ich kann dir nur sagen, diesen Halt und Frieden findest du allein bei Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Darum bewahre dein Herz inmitten dieser Welt. Halte dich von allem gottlosen Wesen fern, doch bleibe andererseits nah an den Menschen in deiner Umgebung. Gott möchte dich ganz persönlich gebrauchen. Nimm Gottes Wort ernst. Glaube Gottes Wort und lass dein ganzes Denken, dein Handeln, dein Verhalten von diesem Wort prägen. Denn dieses Wort wird dich auf dem schmalen Weg bewahren. Die heutige Botschaft soll dir nicht den Gedanken vermitteln, glaube an Gott und es wird dir immer gut gehen. Das wäre von meiner Seite ein Betrug. Das wäre ein sehr oberflächlicher Glaube, der nicht trägt. Wir wissen, dass Jesus selbst den schmalen Weg des Leidens gegangen ist. Und er hat diesen schmalen Weg für dich vorgebahnt. Er ging diesen Weg allein, von allen verlassen und wurde schließlich ans Kreuz genagelt. Er starb für dich und in seinen Wunden sind wir heil. Doch viel mehr, er ist auferstanden. Er lebt und er sitzt zur Rechten Gottes und er vertritt dich. Das heißt, er steht dir bei in diesem oft harten Erdenleben. Und du darfst wissen, der schmale Weg ist kein einsamer Weg, denn du gehst ihn mit Jesus. Gott lässt dich im Feuer nicht allein. Gott kann dich vor dem Feuer bewahren, doch wenn er es nicht tut, ist Christus da, der mit dir in das Feuer der Leiden hineingeht. Und vielleicht kommt, wie es so schön in dem Lied heißt, eines Tages der Moment, an dem du diese Erde verlassen wirst und Jesus gegenüberstehen wirst. Dann wirst du staunend erkennen und zugeben müssen, ja, mein Lebensweg, es war ein schmaler Weg, aber dieser Weg hat mich hingeführt zu dir. Und Jesus ist jeden Schritt mit dir gegangen. Für welchen Weg entscheidest du dich heute? Den breiten oder den schmalen Weg? Gott steht da und er wartet auf dich. Und Jesus möchte dir helfen durch dieses Erdenleben. Gott möchte dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.